Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Nur Golf auf meinsportradio.de.
Nur Golf auf meinsportradio.de. Malte Asmus begrüßt euch zur aktuellen Ausgabe, die heute ein bisschen kürzer daherkommt, weil nämlich die European Tour ihr Turnier in Valderrama in Spanien ja noch gar nicht beendet hat. Das liefern wir dann morgen nach Sergio Garcia dort aktuell in Führung nach drei Runden, beziehungsweise zweieinhalb Runden, muss man ja sagen, das Turnier ohnehin verkürzt und dann auch noch das Ende auf den Montag gelegt. Maximilian Kiefer auch noch ganz gut im Rennen mit Kurs auf eine Top-10-Platzierung. Dazu dann morgen und heute dann erstmal der Rückblick auf die PGA Tour und die LPGA Tour mit zwei amerikanischen Siegen und einer neuen Nummer 1 in der Weltrangliste und natürlich mit Desiree Wolf. Hallo Desiree.
Hallo Malte.
Lange Rede, kurzer Sinn. Wir schauen jetzt zunächst zum Start mal zum The CJ Cup at Nine Bridges auf Jeju Island in Korea. Und da hat Brooks Koepka nicht nur das Turnier gewonnen, sondern den Platz auch noch zerlegt über 3 der 4 ausgespielten Runden. Das kann man bei ihm wirklich so sagen. Und damit ist er eben auch die neue Nummer 1 in der Weltrangliste bei den Herren. Brooks Koepka minus 21, sein Gesamtscore am Ende 4 Schläge vor Gary Woodland, der hat eine 63 auf der Schlussrunde gespielt. Ryan Palmer zusammen mit Rafa Cabrera Bello Dritter. Und Palmer, der hat auf der Schlussrunde nochmal einen Kursrekord hingelegt mit einer 62 auf einem Kurs, Desiree, den wir ja Ende letzter Woche noch als nicht unspielbar, aber als extrem schwer bezeichnet haben.
Ja, und dann kommen die und nehmen den Platz auseinander. Das nervt mich einfach. Können die nicht mal so spielen, wie ich das irgendwie einschätze vorher? Nein, der Course ist immer noch wahnsinnig schwer. Und diese Ergebnisse, die die jetzt da aufs Leaderboard gebracht haben, widerspiegeln jetzt, also meiner Meinung nach, tatsächlich einfach die blanke Qualität, die auch besonders Brooks Koepka jetzt so in der Konstanz über die Tage da vollbracht hat. Du siehst übrigens auch, dass die sich am ersten Tag alle noch schwerer getan haben, dass es dann besser würde im Laufe des Wochenendes. Und es ist schon einfach wirklich eine Ansage, auch speziell von Ryan Palmer jetzt mit seiner 62, diesen Platz so zu bespielen. Ich meine, Ryan Palmer hat ja den Vogel abgeschossen, indem er ja eine bogeyfreie Runde spielt. Und dann nach 3 Birdies auf den Frontline irgendwie sagt, ja gut, das war jetzt langweilig, jetzt machen wir hier mal einfach eine Birdie-Serie von der 12 bis zur 18 und einfach jedes noch im Birdie spielt. Kein Bogey, kein nix. Das ist natürlich schon einfach wirklich tolles Golf, was da gespielt wurde. Da waren dann die Bedingungen auch so, dass das letztendlich machbar war am Sonntag. Aber es ist also speziell auch von Brooks Koepka, da ziehe ich alle Hüte, die ich so habe, weil das ist eine Riesenleistung, diesen Platz so zu spielen. Er hat ihn auch selbst eben als sehr, sehr schwer bezeichnet. Und dass er damit sich dann die Nummer 1 holt, ist dann auch schon wieder folgerichtig.
Folgerichtig. 5. Karrieresieg auf der PGA-Tour für ihn. Ausnahmsweise mal kein Major. Normalerweise gewinnt er ja Majors, aber er gewann im Ausland. Das muss man bei ihm ja nochmal besonders hervorheben, denn er ist ja jemand, ja, der sich durch die Ochsentour letztlich in die Weltspitze reingespielt hat, hat auf der European Tour bzw. auf der Challenge Tour angefangen, sich dann sukzessive nach oben gearbeitet und darüber hat er auf seiner Pressekonferenz nach seinem Sieg auch dann noch was gesagt. Wir hören mal rein.
It's unbelievable. I like where I started. My first pro start was in Switzerland and I don't think I could have said 6 years later that I'd be number one in the world. I think it's incredible. All these places I've won at, we saw a stat yesterday where I've cracked the top 1,000, 500, 400, 300, and so on and so on. And I only cracked the top 10 in the United States. Everywhere else has been in a different country. And it's probably fitting that I did it in Korea. But it's a cool feeling. And I can't wait to come back next year. This golf course is fantastic. It's so much fun to play, and it really challenges you. And I'm so happy right now. I don't even know what to say.
Er hat diese Challenge angenommen und ja, den Platz, da hat man ihm die Freude an dem Platz richtig angemerkt, mit einer 65, einer 67 und einer 64 an den Tagen 2, 3 und 4 dann richtig, richtig gut bespielt. Aber Desiree, zu seinem O-Ton nochmal passend irgendwo, dass er diese Weltranglistenposition 1 dann im Ausland erklimmt. Er ist ja nicht unbedingt das Paradebeispiel für eine PGA-Tour-Karriere.
Nee, eben gar nicht. Also das war auch immer schon Thema, auch als er nur so ganz normal, in Anführungszeichen, auf die PGA-Tour dann gewechselt ist, war er natürlich so eine Art Exot, weil es nicht so üblich war, dass eben die amerikanischen Spieler sich das tatsächlich geben, durch die europäische Mühle, in Anführungszeichen, zu gehen. Die European Tour ist ja da jetzt nicht so angesehen, der normale Weg, also jetzt schon irgendwie, aber eben dann doch nicht so wie die PGA-Tour. Und der normale Weg des amerikanischen Golfers ist natürlich, über die unterklassigen Ligen und dann eben vor allem über die Web.com-Tour sich dann auf die PGA-Tour zu spielen, fertig. Und da gibt's durchaus auch Golfspieler natürlich in Amerika, die nur, wenn sie unbedingt müssen, das Land verlassen. Das ist nicht wirklich aus Patriotismus oder sonst irgendwas, aber du kannst deine Golferkarriere jetzt mal abgesehen von irgendwie mal einem Abstecher zu den Open, wo du halt nun mal notgedrungen dann nach Großbritannien fliegen musst, kannst du die Karriere relativ prima auf amerikanischem Boden durchführen und musst jetzt nicht wahnsinnig viel reisen, über die ganze Welt verteilt. Öffnet sich natürlich immer mehr. Wir haben jetzt auch dieses PGA-Tour-Turnier in Korea. Wir haben natürlich Shanghai und so weiter. Aber es ist schon so, dass die meisten Golfer eigentlich da aus der amerikanischen Schule kommen, sagen wir es mal so. Und Brooks Koepka hat da einen ganz anderen Weg gewählt. Wir haben den ja auch schon beobachtet, als er da auf der European Tour unterwegs war und da auch gut unterwegs war. Und er hat sich da wirklich ganz sukzessive nach oben gearbeitet. Und dann eben den Sprung gewagt auf die PGA-Tour. Und das hat ja alles auch funktioniert. Die Top 100 hat er übrigens in Holland geknackt. Das nur als Hintergrundinformation, also Anfang war in der Schweiz und nur die Top 10, das hat er selber gesagt, hat er tatsächlich in Amerika dann geknackt als Karriereschritt. Da war er dann eben schon auf der PGA-Tour. Und ich denke, dass er da auch Vorbild war für einige andere. Sein Bruder ist ja auch immer noch, Chase Koepka, auf der European Tour unterwegs. Und es gibt auch so andere Gestalten wie Peter Uihlein und so weiter, die als Amerikaner auf der European Tour erstmal spielen. Natürlich ist nicht allen so ein Karriereverlauf vergönnt. Und insofern kann das auch sein, dass die dann da bleiben. Wenn du auf die European Tour gehst, brauchst du deutlich mehr Reiselust. Und weil die European Tour natürlich, wie wir ja wissen, wirklich da sehr breit gefächert unterwegs ist und in Nordafrika und im Nahen Osten und in Asien natürlich ganz viel unterwegs ist. Und Brooks Koepka scheint diese ganze Weltenbummelei überhaupt nicht geschadet zu haben. Und ich glaube auch, dass das wirklich für ihn eben so ein definierender Moment auch ist, wie er selbst auch sagt, dass er dann eben die Nummer 1 Position in Korea spielt. Das passt dann auch irgendwie.
Ist aber ja auch irgendwo eine gute Schule, weil er ja dadurch, dass er eben durch viele Länder tingelt, auch viele unterschiedliche Plätze dann auch kennenlernt. Die Plätze auf der European Tour zum Beispiel, die unterscheiden sich ja doch in ihrer Anlage untereinander doch mehr als jetzt beispielsweise die Plätze auf der PGA Tour. Die sind ja alle, nicht alle, also das ist jetzt sehr über den groben Kamm geschoren, aber man muss doch sagen, so das Setup ist relativ ähnlich, auch wenn da natürlich Nuancen dann wieder unterschiedlich sind, aber der Grundtenor ist relativ gleich.
Ja, ich weiß, was du meinst, und ich glaube, das ist bei Brooks Koepka schon der Fall, dass er einfach jemand ist, der sich da auch relativ schnell dann zurechtfindet, wenn es eben auch andere Bedingungen sind. Was er dann oft ein Problem der Amerikaner ist, wenn sie dann nach Europa kommen. Manche adaptieren schnell, das ist natürlich auch ein Zeichen davon, dass man Spitzenspieler ist. Aber es gibt schon auch welche, wo du wirklich ein bisschen richtig von außen nachvollziehen kannst, dass die jetzt einfach Probleme haben mit dem Setup. Und das ist bei ihm jetzt sicher auch manchmal der Fall. Es ist auch nicht so, dass Brooks Koepka jetzt bei jedem Turnier jetzt immer gewinnen wird. Also kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Aber er hat da wirklich eine sehr, sehr gute Anlage und eine sehr, sehr gute Schule hinter sich und hat sich jetzt diese Position einfach auch echt hart erarbeitet und auch verdient, wie ich finde. Und generell ist es ja sowieso sehr spannend zurzeit, weil wir ja gefühlt andauernd und ungefühlt auch Wechsel an der Top-Position der Weltrangliste vermelden. Und das sind aber natürlich auch einfach alles Spieler, die richtig richtig groß rausgekommen sind im letzten Jahr und richtig gute Leistungen zeigen. Wir hatten jetzt Justin Rose, wir haben Justin Thomas, DJ sowieso und jetzt eben Brooks Koepka, und die jagen sich das auch immer ab. Und ich persönlich finde ja, dass Konkurrenz das Geschäft belebt und dass das ein interessanteres, eine interessantere Grundspannung ist, wenn bei fast jedem Turnier gefühlt die Weltranglistenposition 1 auch zur Debatte steht, als wenn ein einziger Spieler da halt so dominant ist, dass das Thema sowieso gar nicht irgendwie aufkommt.
So gibt dieser Weltrangliste ja auch eine ganz neue Wertigkeit dann einfach, denn man hat ja lange gesagt, ja, Weltrangliste, ja, okay, Wutz. Wir kennen die Geschichte alle und auch die Art und Weise, wie das dann aufgefasst wurde. Aber jetzt, dadurch, dass da Bewegung ist, hat es eine neue Geschichte einfach bekommen. Bewegung auch auf dem Leaderboard während der Runde. Koepka am Ende mit 4 Schlägen vorne, aber der musste zwischendurch dann doch schon mal wieder Gas geben und dann vor allen Dingen auch nicht nur mit dem Platz etwas auseinandersetzen, sondern auch sich psychisch ja so wieder reinbringen, dass er auch diese Konkurrenz, die ihm da dann erwachsen war durch Gary Woodland, durch Ryan Palmer, wir haben die Rundenergebnisse schon angesprochen, die da eben nochmal richtig Druck gemacht haben, dass er dann seinen Vorsprung letztlich auch behalten kann.
Ja, Gary Woodland war da sicher der störendste Faktor aus Sicht von Brooks Koepka. Der hat eben wirklich eine bogeyfreie Frontline gespielt und hat eben da -6 gelegen, dann am Seitenwechsel. Und dem gegenüber stand eben bei Brooks Koepka doch irgendwie eher ein magererer Rundenverlauf. Der hat an der 2 angefangen, Bogey, dann Birdie an der 3, Bogey an der 4, 2 Birdies, 5, 6 und dann erstmal Paar. Das heißt, der lag am 9. Loch dann -1 für die Runde gegenüber -6 von Gary Woodland. Und dann spürst du natürlich schon den Atem im Nacken. Und Gary Woodland hat da eben sehr, sehr gut angefangen. Der hat nur dann auf den Back 9 halt 2 Bogies noch eingestreut, eben auf der 10 und auf der 17, die eine noch viel sensationellere Runde dann verhindert haben. Ich meine, diese -9, die er gespielt hat, die ist echt heftig, also heftig gut. Aber Brooks Koepka hat dann eben reagiert. Und das ist halt auch das, was ihn auszeichnet. Man sagt ja immer, er ist so eine coole Socke und er lässt sich für nichts beeindrucken. Das sagen auch seine Kollegen. Mhm. Und Koepka startet dann halt die Backline und sagt sich, ja, okay, wenn die da jetzt kommen von da hinten, dann spiele ich halt mal ordentlich. Und spielt halt Birdie 10, 12, 13, 15, 16. Spielt die 17 im Paar. Da liegt er dann schon auf -6 für den Tag und beendet standesgemäß das Turnier an der 18 mit einem Eagle. Und ich meine, was willst du dann noch machen? Und das nehmen dann eben auch seine Verfolger so wahr. Also die wissen ganz genau, auch Gary Woodland hat sich dahingehend geäußert, dass du natürlich, also dass Brooks Koepka sich sowieso von nichts beeindrucken lässt, dass du prinzipiell da einfach eine richtig gute Runde hinhauen musst, um irgendwie da eine Chance zu haben. Und dass aber halt auch sein kann, dass er dann immer noch reagieren kann. Und das hat eben Gary Woodland erfahren müssen und hat eben trotz dieser wirklich sehr guten Runde dann einfach das Nachsehen gehabt, weil dann eben Brooks Koepka zur richtigen Zeit dann noch einen Gang zulegen kann und sich da eben, also so ein bisschen, wenn er mal die Führung hat, gibt das ja auch ungern wieder ab. Also er ist jetzt keiner, von dem ich jetzt so wahnsinnige Einbrüche in Schlussrunden irgendwie im Kopf hätte, sondern der macht dann sein Ding und lässt sich da halt unter Umständen eine einmal erworbene Führung auch dann gar nicht mehr wegnehmen. Und dann wird es halt schwierig für die Konkurrenz.
Der spielt im Grunde so, wie er auftritt, relativ relaxed, relativ cool, ohne große emotionale Ausschläge. Obwohl, es gab einen emotionalen Ausschlag, nachdem er eben diesen Putt zum Eagle dann versenkt hat und dort dann wusste, ich habe das Turnier gewonnen und ich habe die -1 in der Weltrangliste erklommen.
Das war ein wunderbares Schauspiel, kann man es dann tatsächlich nennen. Natürlich hat er dann an Loch 72, also nach dem Turnier, nach der 18 am Sonntag, dann so einen emotionalen Moment gehabt und als ob er sich selbst dabei ertappt hätte und das irgendwie natürlich nicht gut fände, hat er also wirklich kurz danach, nachdem er mal einmal so ein bisschen menschlicher und emotionaler erschien, sofort wieder umgeswitcht und hat gegähnt und hat damit wieder irgendwie sein Standing zurechtgerückt, so nach dem Motto, hey, alles cool, interessiert mich gar nicht hier. Natürlich kannst du mal gähnen nach einer anstrengenden Runde, aber es war so, habe ich eigentlich noch nie einen Golfer gähnen sehen, fällt mir gerade auf. Und das ist definitiv die bezeichnendere Koepka-Reaktion als jetzt große Emotionalität eben auf dem Rasen.
Und wir sprechen gleich noch weiter über Brooks Koepka und über das Turnier in Korea hier bei nurgolf auf meinsportradio.de und dann blicken wir auch nochmal zurück auf das Jahr des Brooks Koepka.
Höre!
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/meinsportradio.
90 plus on air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de.
Brooks Koepka, der Sieger beim The CJ Cup at Nine Bridges auf Jeju Island in Korea, und er hat damit nicht nur das Turnier, sondern auch die Weltranglistenposition Nummer 1 erklommen. Von daher, da schauen wir noch mal etwas genauer hin auf dieses Jahr von Brooks Koepka. Desiree, Brooks, wir haben ihn Anfang des Jahres unheimlich kritisiert, denn da war es ja letztlich so, dass er mit einer Handverletzung gespielt hat und sich dadurch dann erstmal für einige Wochen aus dem ganzen Turniergeschehen verabschieden musste, weil er eben quasi überspielt war.
Ja, also das war eine blöde Situation, und er hat auch mit der Handverletzung eben tatsächlich noch ein bisschen weitergespielt, was wir eben dann sehr vorgeworfen haben, aus unserer Sicht jetzt so, nach dem Motto, wenn man schon so eine Handgelenksverletzung hat, muss man sofort sich rausnehmen und auskurieren. Da bleibe ich auch dabei bei dieser Ansicht, aber es hat offensichtlich Brooks Koepka jetzt nicht weiter geschadet. Er hat dann natürlich den Punkt erreicht, wo er gemerkt hat, es geht nicht mehr, und wo er die Verletzung dann auch auskurieren musste, aber hat dadurch natürlich auch wirklich wichtige Wochen im Jahr letztendlich verpasst. Und ganz ehrlich, also wir haben x Spieler und auch Spielerinnen, wenn wir auf die Damentour gehen, wo wir auch so einen Vorfall haben und wo mal eine Verletzung war und wo aber dann halt die ganze Saison im Eimer ist. Also wo die dann natürlich zurückkommen und aber dann irgendwie nicht mehr so richtig in Tritt kommen und irgendwie dann doch draußen sind oder jetzt wirklich nach der Verletzung auch das Spiel gar nicht so richtig wiederfinden und so, und also so eine gefühlt eine ganze Saison eigentlich wirklich komplett abzuschreiben ist. Und bei Brooks Koepka war das halt nicht der Fall.
Brooks Koepka nämlich mit dann 2 Major-Siegen in dieser Saison, mit einer absolut klasse Saison, kann man am Ende wirklich so sagen. Und vor allen Dingen der Frage, wann hat es denn bei ihm Klick gemacht, dass es wieder funktioniert hat? Und da hat er auch in der Pressekonferenz nach seinem Sieg eine Antwort drauf gehabt.
At Colonial, I felt like I found something that was kind of my aha moment. I played really well in Rosie. Just played that much better, but I felt leaving that event that I was very close to peaking and doing exactly what I wanted to do. And then I didn't even realize 3 of the last 11 you said I won, which is pretty incredible. It's a pretty cool run, especially starting this year off, not depressed, but pretty close to it. And to be here now is incredible. And my putting was so good this week. I felt like I hit the ball average enough, but my putting was very impressive this week. I don't think I missed anything that I felt like I should have made. So I was very pleased with my game, and hopefully it carries over to next week.
Ja, schauen wir mal. Aber Colonial, so die Trendwende für ihn.
Ja, offensichtlich. Also ist ja immer interessant, dass Spieler natürlich Zeitpunkte als so Klickmomente empfinden, die jetzt nicht zwingend mit einem Turniergewinn zu tun haben, wie es ja auch in dem Fall eben der Fall war. Und er sagt ja auch, da hat einfach Justin Rose natürlich noch viel, viel besser gespielt. Und aber darum ging es eben nicht. Aber da fühlt es sich eben für ihn so an, als ob jetzt das Spiel da angekommen wäre, wo er es haben will. Und ja, gut, also klicken kann man es schon nennen, wenn man dann 2 Majors gewinnt. Ich meine, das ist so mittel-okay von der Performance her. Ich meine, Koepkas größter Fehler ist, dass er keine normalen Turniere gewinnen kann. Ich meine, das ist ja, der hat gerade mal den 2. normalen Turniersieg auf der PGA Tour eingefahren mit dem CJ Cup jetzt. Ironie aus. Nein, also Köpker ist offensichtlich der Mann für die großen Momente und dass er eben dann nach der Handgelenksverletzung da zurückkommt und mal so flockig mal zwei Majorsiege einfährt, ist natürlich Wahnsinn. Und auch die Art, in der er das gemacht hat, war wirklich absolut der Konkurrenz aufzeigen, wo hier der Hase läuft. Und ja, ich denke, dass er jetzt einfach, also er hat ja auch schon geäußert letztendlich, dass er natürlich weitere Turniere gewinnen will, auch mal nicht Majors, mal wieder zur Abwechslung. Und er wird natürlich genauso wie jeder andere Spieler auch in Angriff nehmen, mal bei den anderen Majors, die ihm noch fehlen, sprich Augusta und die Open, da mal dann auch vielleicht ganz vorne zu landen und wird das mit der üblichen Coolness angehen und wir bleiben auch mal ganz cool und gucken uns das an, was er da zu leisten imstande ist.
Das machen wir auf jeden Fall, denn von Brooks Koepka, da werden wir sicherlich noch mehr hören und sehen im Verlauf dieser Saison auf der PGA Tour, denn die neue Nummer 1 in der Welt, der wird damit sicherlich nicht Halt machen. Zwei Major-Siege in dieser Saison plus Nummer 1 in der Welt werden. Übrigens das zweite Mal in Folge, Desiree, dass der Spieler der zurückliegenden Saison dann auch beim The CJ Cup gewinnt. Im letzten Jahr war es Justin Thomas, also der Player of the Year. Da ist es ein gutes Pflaster für den in Korea.
Ja, oder auch andersrum formuliert, du gehst natürlich auch mit einem gewissen Boost aus der Saison raus, wenn du Player of the Year warst. Und den bekommst du ja nicht zuletzt auch meistens aufgrund der auch aktuellen Ergebnisse verliehen. Sprich, die Form ist im Normalfall dann in den Playoffs des FedEx Cups Himmel und auch davor eben normalerweise nicht komplett absteigen, weil sonst kriegst du diese Jahreswertung nicht und entsprechend sind das die Spieler, die dann mit diesem Boost dieser Ehrung dann auch eben die neue Saison offensichtlich auch wieder gut starten können und du brauchst schon eine immense Qualität, um auf so einem Platz und ich meine jetzt also auch, wenn uns jetzt da die Zahlen wirklich sehr beeindruckend ein bisschen in die Parade fahren, dass man den Platz dann doch tief spielen kann. Müssen übrigens auch die Bedingungen stimmen, siehe Tag 1, wo die meisten hoch in den 70ern erstmal gespielt haben, weil du einfach dann noch Wind hast und das alles überhaupt nicht so spaßig ist. Aber es ist natürlich so, dass du, um so einen Platz jetzt wirklich ganz toll zu spielen, musst du halt ein absoluter Spitzenspieler sein. Und Justin Thomas ist genauso wie Brooks Koepka jemand, der so einen Platz eben knacken kann und der das Spiel hat, der es jetzt halt in dieser Woche nicht hatte. Also mal etwas vereinfachend gesagt, weil da hat Justin Thomas eigentlich nie auch nur annähernd irgendwie sich da in die Top Ten ranschieben können und hat ja letztendlich einfach da die Form vom Vorjahr nicht abrufen können.
Ein geteilter 36. Platz für Justin Thomas, 73, 70, 72, 68 seine Rundenergebnisse, also nicht ganz der Standard, den er im letzten Jahr hatte. Wir sollten vielleicht nochmal auf den Lokalmatador Sungjae Im gucken, über den hatten wir ja auch zu Beginn unserer Übertragungswoche, möchte ich nicht sagen, heißt es also auch nicht, aber zu Beginn unserer Berichterstattungswoche, das ist richtig, am Donnerstag gesagt, Sungjae Im, einer der heißesten Talente aktuell auf der PGA Tour und vor allen Dingen auch einer der größten oder aussichtsreichsten Asiaten momentan, die auf die Tour kommen. Web.com Tour im letzten Jahr komplett dominiert, jetzt geteilter 41. auf einem Platz, den er eigentlich kennt, aber PGA Tour und sonst auf so einem Platz spielen, das sind dann auch nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe.
Erstens das und zweitens könnte ich mir vorstellen, dass da auch so ein bisschen zu viel Druck dann da ist, wenn du dann zu Hause bist. Der kann natürlich deutlich unbefangener und auch so gefühlt unterm Radar aufspielen, wenn er auf der PGA Tour in Amerika spielt. So erwartet natürlich auch jeder irgendwelche Wunderdinge von ihm und dem hat er nicht gerecht werden können. Ich habe mir nochmal die Scorekarten aller vier Runden angeschaut. Das Problem bei ihm waren einfach zu viele Bogies. Das klingt jetzt irgendwie banal, aber es ist eben so, dass du bei den Topspielern vorne hast du halt einfach wirklich Spieler, die mindestens eine oder sogar eben mehrere bogiefreie Runden mit übrigens dann auch entsprechend noch mehr Birdies dann auf die Karte bringen konnten. Und bei ihm war es eben schon so am ersten Tag eigentlich so die Klassikerrunde irgendwie, die sich dann, das hat sich dann eigentlich nur noch extremer dann dargestellt. Er hat am ersten Tag wirklich auf den Back Nine angefangen, hat Bogey, Birdie, Bogey, Bogey, Birdie, Bogey gespielt und auf den Front Nine dann wieder zwei Bogeys, Birdie, Bogey, Birdie, Birdie, Birdie. Also es ist nicht so, dass er nicht in der Lage ist, da Birdies zu spielen auf diesem Platz, das ist ja schwierig genug, aber er hat im Prinzip genau das gemacht, was was wir auch in der Vorberichterstattung irgendwie angesprochen haben, wenn du dann halt nicht wirklich ideal liegst, woraus du dann, also zum Beispiel jetzt wirklich eben die Abschläge super auf dem Fairway platzierst und die Annäherung dann wirklich aufs Grün bekommst, dann ist natürlich da durchaus Birdie-Spielen drin. Wenn nicht, eben auch eher nicht, dann ist auch das Paar schwierig. Und er hat genau das gezeigt, hat dann, die Scorekarten sind dann an Tag 2 und 3 eher noch extremer geworden, an Tag 3 dann auch, also auch mit vielen Birdies oder mit einigen Birdies, aber halt auch immer mal wieder ein Double Bogey dabei. Und das ist dann halt zu viel, um auf der PGA-Tour da ganz vorne zu landen. Heißt aber für mich jetzt nicht, dass der nicht trotzdem in absehbarer Zeit da sich dann ganz oben zeigen wird. Ist auf jeden Fall ein Riesentalent und hat ja immerhin jetzt zum Beispiel Spieler wie Ben Ahn, der ja auch Südkoreaner ist und schon länger auf der Tour ist und mehr Erfahrung hat, dann ja hinter sich lassen können, beziehungsweise nee, nicht hinter sich lassen können, der ist genau gleich platziert, die sind beide geteilt, der 41. Und aber haben da eben jetzt den Sprung ganz nach vorne nicht machen können. Auch ein Spieler wie Siwoo Kim, der Players Champion ist, letztendlich nur auf Platz 23. Damit wird er auch nicht zufrieden sein. Der wollte sicher in seiner Heimat da auch besser aussehen. Aber da haben tatsächlich die Amerikaner jetzt auf den ersten drei Plätzen gezeigt, wie man diesen Platz spielen kann, wie man das machen kann. Und übrigens, bevor wir vergessen, ihn zu erwähnen, geteilter Dritter zusammen mit Ryan Palmer ist Rafa Cabrera-Bello. Der hat auch wirklich ein ganz, ganz gutes Wochenende gespielt und einen ganz tollen Sonntag auch vor allen Dingen gespielt. Hatte zwar zwei Bogies auf den Front Nine, aber hat auf den Back Nine dann wirklich Eagle und vier Birdies noch nachgeliefert, sich dann nach oben geschoben, beziehungsweise behaupten können. Er war sowieso schon auf dem geteilten vierten Platz und die Runde würde ich jetzt durchaus auch hoch einschätzen, ist die beste europäische Runde und zwar weit und breit.
Und wo wir gerade bei gut aussehen sind, da müssen wir auch nochmal auf den geteilten fünften Platz gucken, auf Scott Piercy nämlich. Der ist schlaggleich mit Jason Day am Ende auf dem fünften Platz gelandet, auch wenn es am Schlusstag für ihn nochmal drei Plätze zurückging. Aber der hat outfit-technisch in dieser Woche den Vogel abgeschossen beim The CJ Cup at Nine Bridges. Wir haben am Donnerstag, Freitag ja auch drüber berichtet, über seine ja, schicke Mütze, die er da auf hatte mit so Ohrenklappen. Also ein ziemlich ja, fragwürdiges Ding rein optisch und das hat natürlich auch im Social-Media-Bereich für Aufsehen gesorgt. Da gab es dann auch Anfragen an Scott Piercy, wo hast du eigentlich diese Mütze her? Er hat es sogar beantwortet.
Genau, vor allen Dingen die Anfrage war so gut, weil er hat geschrieben, anyone know the backstory to Scott Piercy wearing a Deerstalker-Style cap. das ist schon, kann man sicher auch auf den Hochsitz damit gehen. Das gute Ding ist, auch wenn wir selten Werbung machen von Titleist, und das ist in dem Fall auch eine eher negative Werbung, weil es sieht, also ich kann das Wort jetzt nicht sagen, weil man das nicht sagen darf im Podcast, aber es fängt mit SCH an. Und also schön. Sieht äußerst mäßig aus. Scott Piercy hat aber tatsächlich dann eben auf diese Anfrage, kann mir jemand sagen, wo er das Ding her hat, geantwortet, I do. Ich kann darauf antworten. Er hatte nicht genug warme Kleidung dabei, ist dann zum Titleist Store in Downtown Jeju und hat Hut gekauft und eben auch dann irgendwie noch warme Hosen und Regenausrüstung und so. Und er hat geschrieben, $1,000 later, I'm warm. Insofern hat er da ordentlich viel Geld investiert. Ob diese Mütze sich durchsetzen wird, ich hoffe nicht. Ich habe das Bild auch gerade vor mir. Es sieht einfach wirklich schrecklich aus. Aber vielleicht rennen da jetzt alle so rum. Man weiß es nicht.
Auf jeden Fall wird es sich für Scott Piercy gelohnt haben, denn die Firma, der Namen du ja jetzt auch genannt hast, die wird dadurch natürlich auch ein bisschen Publicity kriegen. Und ich bin mir sicher, auch wenn das Ding nicht besonders hübsch aussieht, der ein oder andere wird es sich kaufen.
Davon ist auszugehen. Trends, die furchtbar aussehen, setzen sich immer gerne durch. Piercy ist bei dieser Firma sowieso auch unter Vertrag, davon mal ganz abgesehen. Wundert es mich, dass er da überhaupt so viel für zahlen muss. Aber wir hatten ja so Geschichten schon öfter, spektakuläre dann eigentlich eher mit Tyrrell Hatton, der sich dann irgendwie Putter kauft im Store und so. Also ja, der gemeine Profigolfer macht auch mal einen Shopping-Abstecher und wirbt da Dinge, mit denen es ihm dann möglich wird, gut auszusehen bei Turnieren. Das meine ich jetzt wörtlich und im übertragenen Sinn.
So ist es. Und wir übertragen auch gleich, wir übertragen nämlich den amerikanischen Erfolg von Brooks Koepka gleich auf die LPGA-Tour und auf die Damen. Denn da ist es ja auch so, dass die Amerikanerinnen langsam aber sicher wieder nach oben kommen. Und da hat am letzten Wochenende dann auch Danielle Kang einen kleinen Anteil daran gehabt. Denn auch die, ja schon oft kritisiert worden, dass sie ein Turnier nicht nach Hause bringt. Die hat es dann am Ende geschafft bei der Buick LPGA in Shanghai. Hat sie nämlich gewonnen und wie sie das geschafft hat, gleich bei uns hier bei nurgolf auf meinsportradio.de mit Desiree Wolf und Malte Asmus.
Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Nur Golf auf meinsportradio.de mit Desiree Wolf und Malte Asmus und wir wechseln die Tour, gehen rüber auf die LPGA Tour zum Buick LPGA in Shanghai und zu Danielle Kang, die US-Amerikanerin. Die hat sich durchgesetzt mit minus 13 das Turnier gewonnen, 2 Schläge vor den geteilten Zweiten und das war eine ganze Armada an Damen, vor allen Dingen viele Amerikanerinnen darunter. Marina Alex war dabei, Annie Park war dabei, Brittany Altomare auch die mit dabei und dazu dann noch internationale Stars wie Se-Jung Kim aus Korea, Aria Yutanogan oder auch Lydia Ko, die auch mal wieder einen zweiten Platz eingefahren hat. Die Serie, was man erstmal sagen muss, nachdem wir ja eben schon über Brooks Koepka gesprochen haben, die neue Nummer 1 in der Welt bei den Herren, die ja aus Amerika kommt. Die Amerikanerinnen auf der LPGA Tour, die ja lange so ein bisschen in der Versenkung verschwunden waren, die kommen langsam aber sicher wieder hoch.
Oh ja, das ist absolut zu beobachten in diesem Jahr. Wir haben sonst ja wirklich eine durchaus große Dominanz, gerade von den südkoreanischen Spielerinnen, aber eben auch natürlich von Spielerinnen wie Yutanogan aus Thailand und Lydia Ko, die ja alle logischerweise keine Amerikanerinnen sind. Und insofern ist es absolut bemerkenswert, dass jetzt Danielle Kang mit diesem Turniersieg tatsächlich die 7. Spielerin ist aus den USA, die in dieser Saison jetzt gewonnen hat. Und es besteht, wenn man jetzt die ausstehenden Turniere noch mit einrechnet, eine gute Chance theoretisch, dass die Amerikanerinnen damit sogar also die Siegesliste dominieren könnten vor den Südkoreanerinnen, die, glaube ich, 5 Siege bisher haben. Und insofern ist das schon, finde ich, ein deutliches Ausrufezeichen des amerikanischen Damenteams. Besonders wenn du eben dir anschaust, dass es ja nicht die 2 totalen Zugpferde sind, wenn man jetzt mal Lexi Thompson und Stacey Lewis als solche bezeichnen möchte. Stacey Lewis ja eben im Moment auf Elternzeit und Lexi Thompson irgendwie immer noch auf der Suche nach einem Turniersieg, also jetzt nicht in einer wahnsinnig bestechenden Form. Und dafür hast du aber jetzt einen Unterbau, der sich offensichtlich zeigt und der offensichtlich auch spielen kann. Danielle Kang ist jetzt ja durchaus schon länger da auf dem Tablett der LPGA-Tour, hat aber so einfach ein bisschen auch Schwierigkeiten gehabt, jetzt so ganz perfekt auf ihre Mitte da zu kommen und jetzt mit dem Turniersieg sich da eindrucksvoll zurückgemeldet. Aber wir haben natürlich, du hast es Marina Alex schon erwähnt und Annie Park, auch Brittany Altomare hat noch nie gewonnen, aber ist so eine Spielerin, die da jetzt immer wieder in den Top 10 aufscheint und also wo der Turniersieg eigentlich Formsache sein sollte, der sollte jetzt demnächst mal irgendwie eintreffen. Dann hast du Paula Creamer auf Platz 12, die ja, also auch, ich meine, die hatte letztes Jahr um die Zeit noch eine Verletzung und hatte die Hand noch im Gips und die ist jetzt auch wieder weit vorne da. Du hast Spielerinnen wie Angel Yin, die natürlich eine ganz junge, aber hochtalentierte Spielerin ist, jetzt auf einem geteilten 17. nicht so spektakulär, aber die hängen da alle so rum. Und demgegenüber sind es doch überraschend wenige der koreanischen Spielerinnen vor allen Dingen, die sich jetzt speziell bei diesem Turnier vorne platzieren konnten. Se-Jung Kim natürlich auf einem dieses hochgeteilten zweiten Platzes. Aber sie ist eigentlich die Einzige, die da ihr Spiel abrufen konnte, so richtig ganz toll. Und die nächste Koreanerin ist dann schon auf Platz 13 zu finden. Und das ist eher ungewöhnlich. Und es ist jetzt schon, also auch die Parallelität, Brooks Koepka eben beim CJ Cup, Danielle Kang jetzt in Shanghai, da haben die Amerikaner im Moment eine richtig gute Phase. Und besonders die Amerikanerinnen, denke ich, auch jetzt, ich meine, wenn wir jetzt mal den Ryder Cup hinter uns lassen und nächstes Jahr auf den Solheim Cup gucken, wird das mit Sicherheit auch nicht einfach werden, weil die im Moment richtig tolle Form zeigen.
Mal gucken, inwiefern das dann tatsächlich zu einem Trend wird und sich weiter fortsetzt. Aber lass uns über Daniel Kang im Speziellen dann nochmal sprechen. Die hatte eine Runde, die eigentlich gar nicht gut anfing. Eine relativ ereignislose Frontline zwar, aber mit dem negativen Höhepunkt eines Bogies auf der 4. Tja, und dann kam irgend sowas wie ein Restart nach dem Wechsel, denn die Back 9, da ging es dann deutlich besser zur Sache. Viermal Birdie. Für sie, was ist da passiert? Sie hat Aufklärung geleistet.
I actually got yelled at by my caddy after 9 holes. He told me, he dragged me off to the side and said, let all your anger out and you need to restart. And that's what I did. And he told me there was about 4 or 5 birdies out there in the back 9 and I trusted him and I just trusted my game.
Das hat sie den Kollegen der LPGA Tour natürlich erzählt und ja, der hatte recht. 4 Birdies hat sie tatsächlich geholt. Die lagen einfach da. Sie hat sie sich genommen.
Die liegen da so rum, da kann man einfach mitnehmen, wenn man vorbeikommt, genau. Das ist genau das, was wir ganz, ganz oft beobachten, wenn wir natürlich Turniergewinne analysieren, gehört immer ein gewisses Mindset dazu. Und bei Daniel Kang lief es, du hast es sowieso schon beschrieben, eben nicht gut. Dieses eine Bogey da mit plus eins dann zum Wechsel, also auf die Back 9 zu gehen, kann dich natürlich nicht zufriedenstellen. Die war unzufrieden und du weißt ja auch genau, dass da noch andere Spielerinnen unterwegs sind. Und dann tatsächlich dass dann Caddy sagt, jetzt reiß dich mal zusammen und lass deinen Ärger irgendwie zurück. Ist das, da liegen doch noch Birdies auf der Strecke, die nehmen wir jetzt einfach mit. Das ist ja nett, aber das muss ja dann trotzdem noch nicht funktionieren. Insofern kann Daniel Kang da sehr froh und auch stolz sein, dass er das geschafft hat und dass sie da eben diesen Turning Point dann letztendlich mitnehmen konnte und ihre Führung da behaupten konnte.
Und sie wusste natürlich, dass hinter ihr dann noch ein paar auftauchen. Auch da hat sie was zu gesagt.
Yeah, definitely. I watched the leaderboard all the time and I knew that Lydia had a great round. All of a sudden, Ko just popped up. I go, oh, there's 11, you know, locked in. And I know that there are reachable par fives coming in and a lot of long hitters are behind me. I'm playing with a couple of them and I just had to trust my short game and just trust my putting and that's what I did.
Ja, und wenn man sich auf diese Schlüsselelemente des Spiels verlassen kann, dann klappt es dann eben auch mit dem Turniersieg und das an einem Wochenende, wo man dann auch noch Geburtstag hat. 26 ist sie am Samstag geworden.
Genau, und darauf angesprochen am Schlusstag oder bei der Siegerehrung, dass sie am Vortag Geburtstag hatte, hat sie durchaus richtig gesagt. Streng genommen habe ich immer noch Geburtstag in Amerika nämlich, weil natürlich die Zeitverschiebung so extrem ist, dass tatsächlich am, also Ortszeit Europa, frühen Morgen ja das Turnier schon durch war und da war in Amerika dementsprechend noch frühe Nacht und insofern, ja, also ob es jetzt der Vortag war oder der Tag selbst, du kriegst da ein paar hunderttausend Dollar und freust dich, glaube ich, sehr drüber und für Daniel Kang noch viel ausschlaggebender ist eben, dass sie ja zu sich gefunden hat, zu ihrem Spiel gefunden hat, dass sie hoch talentiert ist und ganz, ganz tolles Golf spielen kann, steht sowieso außer Frage. Und es war einfach in letzter Zeit jetzt so ein bisschen, da konntest du richtig zugucken, klickt es oder klickt es nicht. Und bei ihr hat es jetzt wirklich gepasst. Und ich freue mich da total für sie. Das Einzige, was mich optisch immer stört, aber das ist eine persönliche Einzelmeinung, das ist, dass die Spielerin mit einem, ja, meistens sind es dann doch letztendlich asiatische Wurzeln, haben so fantastisch tolle schwarze Haare und im Moment ist leider der Trend, dass die weißblond färben. Und ja, also erstens finde ich, sieht es nicht so besonders gut aus, weil es einfach gar nicht zu ihnen passt. Die sind so hübsche Frauen und zum anderen sind diese Haare einfach dann kaputt. Die werden wir alle mit einem schicken Kurzhaarschnitt dann irgendwann mal sehen, weil du kannst es gar nicht zurückfärben. Das ist jetzt die ästhetische Komponente, die niemanden interessiert außer mir, aber ich muss das einmal loswerden, weil ich habe nur bei Daniel Kang völlig auch entsetzt gedacht, oh Gott, wie sieht die denn schon wieder aus? Weil dieses, ich denke, es ist der Trend, den Michelle Wie gesetzt hat. Die hat ja auch so platinblonde Haare gerade. Und das haben auch ganz viele andere noch. Vielleicht ist es auch irgendeine Message, die ich noch nicht verstanden habe, die noch nicht bis zu mir gedrungen ist. Aber ja, auch diese Trends werden vorbeigehen.
Solange es keine Verehrung für den geliebten Präsidenten ist, alles gut.
Sie haben ja kein orangenes Gesicht.
Das stimmt.
Also
ja, vor allem auch keine Orangenhaare und die Frisur dann doch etwas ästhetischer als das, was der andere da auf dem Kopf hat. Egal, lass uns.
Genau, also lassen wir das, aber ja, das ist im Moment zumindest zu beobachten, dass das der neueste Trend ist bei den Damen und einer, der mir jetzt nicht so gefällt, weil wie gesagt, die haben so tolle Haare, aber eben, wenn sie schwarz lassen.
Aber wenn es erfolgreich macht und bei Daniel Kang hat es ja auf jeden Fall funktioniert mit dem Turniersieg, dann ist ja letztlich erstmal in der Hinsicht jedes Mittel recht. Aber Lydia Ko, über die haben wir gesprochen, die hat ihre Haare nicht gefärbt, die sieht noch aus wie eh und je und ja, knüpft jetzt langsam mal wieder an alte Erfolge an. Kann man diesen zweiten Platz als aufsteigende Tendenz bewerten?
Würde ich schon sagen, ja. Also die hat wirklich eine tolle Schlussrunde da jetzt gespielt. Also ein einziges Bogey eben auf der 4, ansonsten eine ganze Portion von Birdies. Hat da ja offensichtlich auch Daniel Kang sehr unter Druck gesetzt, allein durch ihre Präsenz auf dem Leaderboard. Und auch wieder interessant, ne, die einen Spieler sagen, ich habe bis zu Loch 18 überhaupt nicht gewusst, was eigentlich abläuft. Und die anderen sagen, na klar, weiß ich, ich sehe doch auf dem Leaderboard, dass da Lydia Ko aufpoppt. Und das hat mich natürlich dann schon nicht beunruhigt, aber da wusste ich dann schon, ich muss was tun. Also sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Und Lydia Ko, ja, also es ist ja immer noch auf dem Weg zurück zu ihrer Form, hat alle möglichen Umstellungen vorgenommen in ihrem Leben, in ihrem Spiel und das letztendlich nicht dahin gebracht, dass wirklich alles passt und ist deswegen so im Mittelfeld ein bisschen verschwunden, der LPGA-Tour. Und jetzt dieser zweite Platz ist auf jeden Fall schon mal wieder ein Hallo-Wach-Ruf. Mhm. Und auch ja, ich meine, zusammen mit Arya Yutanugan, die ist ja auch auf dem zweiten Platz auf dem geteilten. Das ist ja eine ganz knappe Angelegenheit da. Auch Se-Young Kim, das ist so alles eine Preisklasse eigentlich von Nummer-1-Spielerin, wenn du so willst. Und dass sich Lydia Ko in diesem Kreis jetzt gerade zurückkämpft, ist ganz wichtig. Sie hat schon ein paar gute Resultate jetzt gespielt dieses Jahr, so ist es nicht. Aber sie ist halt immer noch ein Stück entfernt von der Dominanz, die sie mal ausgeübt hat. Stellt sich auch die Frage, ob sie das so schnell wieder erreichen kann. Weil wenn du eben da dein Zentrum verlierst, also wenn du beschließt, okay, ich stelle jetzt was um, das haben wir bei X-Spielern und Spielerinnen schon beobachtet, ist es halt auch durchaus im Bereich des Möglichen, dass du halt gar nicht mehr zu deiner früheren Klasse zurückfindest. Siehe Luke Donald, siehe in Teilen Martin Keimer, siehe auch ganz viele andere Spieler. Wenn du Glück hast, findest du irgendwann einen Weg zurück. Aber bei Lydia Ko ist es immer jetzt noch Work in Progress. Und ihr traue ich aber durchaus zu. Sie ist so wahnsinnig jung und so talentiert, dass sie natürlich da ihren Weg rausfindet. Und das ist jetzt auf jeden Fall schon mal so ein kleines Ausrufezeichen gewesen.
Gucken wir noch auf die Platzierung der deutschen Damen. Caroline Masson, geteilte 20. Und Sandra Gahl, die war auch mit dabei. Die landete am Ende auf dem 69. Platz. Ja, einmal Freud und Leid.
Ja, also Sandra Gahl wird jetzt sicher nicht wahnsinnig glücklich sein. Die ist jetzt da mit dem 69. Platz dann schon kurz vor Schluss gelandet. Wir haben ja nur so ein 80-Damen-Feld gehabt ohne Cut. Und Sandra Gahl ist da in dem Bereich der ganz vielen Chinesinnen auch, die da spielen durften. Zum Teil auch noch Amateurspielerinnen, die ja gar nicht in die Wertung eingegangen sind dann. Und ja, also kann mit diesen Runden weit über 70 nicht zufrieden sein. Also ist, halte ich absolut nicht für ihr Potenzial. Aber mein Gott, läuft halt nicht immer so, wie man sich das vorstellt. Der geteilte 20. von Caroline Masson ist okay, aber auch sie kann das besser. Also würde ich jetzt sagen, mei, also beides ist nicht so herausragend, aber nächstes Turnier kommt bestimmt.
Definitiv. Und bei uns kommt auch noch eine Kleinigkeit, denn wir sprachen ja eben bei Lydia Ko darüber, dass sie eben viel geändert hat und jetzt erstmal auf dem Weg zurück ist, dass diese Änderungen auch greifen. Wir sprechen aber gleich nochmal über einen, bei dem diese Änderungen, die ja vor 3 Jahren angefangen hat, überhaupt nicht gegriffen haben und der sich jetzt komplett nochmal neu justieren muss. Marcel Sieben nämlich auf der European Tour, der hat zu seinen ausbleibenden Erfolgen, vor allen Dingen auch in dieser Saison, sich auf Facebook geäußert, da mal erklärt, was eigentlich der Grund dafür war, dass er in dieser Saison so viele Cuts verpasst hat und eben möglicherweise auch die Turnierkarte dann verliert, wenn er sie sich nicht über die Qualifying School zurückholt. Gleich noch hier bei uns bei nurgolf auf meinsportradio.de.
Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Last but not least, heute bei uns bei Nurgolf auf meinsportradio.de kommen wir noch zur European Tour. Das Turnier in Valderrama, das läuft ja noch, weil es einmal auf 54 Loch verkürzt ist und auf Montag ausgedehnt wurde, also verkürzt und verlängert. Entscheidung dann also erst heute. Die sportliche Analyse gibt es dann morgen bei uns, aber wir können schon mal hier mit unserer Expertin Desiree Wolf bei Nurgolf auf meinsportradio.de über Marcel Siem sprechen, denn der hat den Cut mal wieder verpasst. 74-73 seine Rundenergebnisse nach den ersten beiden Tagen, plus 5, das reichte nicht, um sich ins Wochenende zu spielen. Mal wieder nicht. Er ist ja im Race to Dubai auf Rang 155 abgerutscht. In der Weltrangliste steht er auf 449. All das, nachdem er vor 3 Jahren angefangen hat, an seinem Takeaway ein bisschen zu basteln. Und nicht nur ein bisschen zu basteln, sondern offenbar sehr fundamental. Denn das hat er jetzt bei Facebook erklärt, in einem Post, der an seine Fans gerichtet ist, dass diese Änderung in den letzten 3 Jahren ihm im Grunde so aus dem Tritt gebracht haben, dass er alles, was er vorher gut konnte, offenbar verlernt hat, Desiree. Das schreibt er, er erklärt da diesen krassen Leistungseinbruch, wie er selbst sagt, und bezeichnet auch diese Änderung an seinem Spiel im Bestreben natürlich besser zu werden als einen wirklich großen Fehler.
Ja, wir hatten es ja vorhin schon mal in einem anderen Kontext angesprochen. Es gibt natürlich viele Spieler, die im Bestreben besser zu werden den bestehenden Schwung oder eben jetzt hier die Ausholbewegung, was auch immer, das ist ja, beim Schwung hat es alles sowieso auch immer mit dem Takeaway zu tun, ändern, um irgendwas noch anders zu erreichen, was ihnen eben zu erreichenswert scheint. Und Marcel Siem hat das auch gemacht und hat sich jetzt in diesem Facebook-Artikel sehr klar dazu geäußert, hat auch vorneweg geschoben, dass er eben sich da jetzt, dass das jetzt keine Entschuldigung sein soll und dass er lange überlegt hat, ob er überhaupt was schreiben soll. Aber es ist schon aufschlussreich, dass er sagt, leider habe ich vor 3 Jahren einen großen Fehler gemacht. Also hast du ja schon gesagt, hat er wirklich ganz klar so, so betitelt und habe mein Takeaway geändert und meine größte Fähigkeit, mit dem Ball alles machen zu können, was ich eigentlich wollte, dabei verloren. Das ist jetzt golftechnisch natürlich plausibel, weil wenn du einen Rückschwung änderst, die Ausholbewegung änderst, dann ist natürlich der komplette Schwung natürlich betroffen. Das ist ja ganz klar. Das führt beim Amateur meistens dazu, dass man nach so einer Golfstunde dann keinen Ball mehr trifft. Und auch bei einem Profispieler ist es ein massiver Eingriff letztendlich, finde ich, in die bestehende Struktur. Und er sagt eben auch, 2 Trainerwechsel, die nicht gesessen haben. Also offensichtlich hat er da beim einen schon nicht richtig reüssiert, wollte dann nochmal einen anderen Trainer ausprobieren, hat auch nicht funktioniert. Mhm. Der Fehler liegt alleine bei mir, gut, wie auch immer. Ich wollte eigentlich nur besser werden. Das ist der Ausgangspunkt. Wie gesagt, haben wir bei vielen anderen Spielern. Er sagt eben, da, also bezeichnet die 3 Jahre als einen absoluten Krampf, diese Technik im Turnier unter Kontrolle zu bekommen. Ich wollte irgendwie nicht aufgeben und dachte mir, was man anfängt, zieht man auch durch. Und dann kommt der Teil des Posts, der sehr, also wo man merkt, er hat es jetzt irgendwie für sich richtig eingeschätzt, aber es ist natürlich schade, dass das jetzt 3 Jahre gedauert hat. Ich habe es total, Zitat, ich habe es total unterschätzt, dass man die DNA eines Menschen nicht so einfach ändern kann. Werde mich jetzt wieder auf meine alten Stärken besinnen und in den nächsten 2 Wochen Vollgas geben, damit ich meine Tourkarte in der Qualifying School zurückbekomme. Also er zeigt sich kämpferisch dann im weiteren Wortlaut und ja, also die DNA, ich würde es jetzt als Schwung-DNA bezeichnen, ist halt tatsächlich so, dass du als Profispieler natürlich mit einem gewissen Schwung kommst. Du kannst da minimale Veränderungen vornehmen. Da gibt es übrigens auch jetzt wirklich tatsächlich typbedingt Unterschiede. Es gibt Spieler, die sind da ein bisschen anpassungsfähiger oder die können eher da mal was basteln, ohne dass gleich das ganze System sich zerschießt. Mhm. Aber es gibt halt x Beispiele im Profigolf, wo Spieler eben irgendwas ändern wollten. Martin Keimer zum Beispiel, der sagt, ja, mein Fade ist super, aber ich möchte einen Draw spielen können und dann ist der ganze Schwung auch erstmal dahin. da ja, hätte man eigentlich genug Präzedenzfälle, aber es ist halt auch immer ein eigentlich. Man versucht dann selbst das Beste und das hat Marcel Siem auch probiert, auch eine sehr lange Zeit probiert. Aber es ist tatsächlich so, dass du, glaube ich, die Grundkoordinaten deines Schwungs nicht zwingend ändern kannst, auch ab einem gewissen Alter nicht mehr, weil du dann wirklich Gefahr läufst, einfach den Touch zu verlieren. Damit meine ich jetzt nicht den Putting-Touch, sondern einfach dann überhaupt dein Schwunggefühl. Und das muss bei Marcel Siem ja offensichtlich so gewesen sein, wenn er sagt, dass er über 3 Jahre hinweg, dass es ein Krampf war und dass er versucht hat, das im Turnier anzuwenden. Das ist sehr schade, aber das erklärt natürlich auch die Resultate, die er in den letzten Jahren eingefahren hat. Und da kann man jetzt nur abwarten und gucken, wie er sich damit noch durch die Q-School jetzt kämpft und möglicherweise dann seine Tourkarte rettet. Dazu muss er jetzt ja dann auch schon irgendwie, ja, irgendeinen Touch zurückbekommen, um das noch zu schaffen. Also meine Daumen sind gedrückt, deine sicher auch, Malte?
Definitiv. Und ich finde auch die Art und Weise, wie er mit diesem Post letztlich an die Öffentlichkeit gegangen ist, das einfach mal erklärt hat, finde ich auch einen super Schritt, nicht einfach weiterzumachen, sondern auch einfach mal zu sagen, Leute, daran liegt's, weil man spekuliert ja doch und in dieses ganze Innenleben der Sportler und Golfer kann man ja sogar nicht einblicken, wenn man eben aus der Entfernung das vor allen Dingen auch verfolgt und nicht täglich sich mit ihnen auseinandersetzt oder direkt unterhalten kann oder auch ihre ja, Trainingsabläufe einfach mal sieht. Und von daher, man konnte natürlich schon sehen, dass er anders spielte zum Teil, als er das in den erfolgreicheren Jahren gemacht hat, aber dass das jetzt so eine radikal Modelung seines Schwungs einfach war. Das war eben, weil es eben auch nicht perfekt umgesetzt wurde, was er sich da an Änderungen überlegt hatte, dann eben doch nicht so klar ersichtlich. Von daher auch sehr schön, dass er das mal so eingeordnet hat, was meine Daumen auf jeden Fall gedruckt, was ich mich nur frage, wenn er jetzt in den nächsten 2 Wochen Vollgas geben will, sich zurückbesinnen möchte auf das, was er vorher gekonnt hat. Das macht man ja auch nicht von heute auf morgen. Also das ist ja auch dann wieder eigentlich ein Prozess, um wieder ja auch diese neuen Abläufe, die man ja gelernt hat, auch wenn man sie nicht hundertprozentig so umsetzt, wie man sie sich das eigentlich vorstellt, dass man die erstmal wieder rauskriegt.
Ja, also ich sehe auch nicht, dass er jetzt dann natürlich als neuer Golfer in Anführungszeichen auf die Q-School geht und auf einmal alles wieder so macht wie früher. Das ist völlig unrealistisch. Dafür braucht er Zeit. Das ist jetzt ein bisschen so, also es ist ein mega super übertriebener Vergleich. Ich entschuldige mich im Vorhinein, aber es ist ein bisschen jetzt, im Prinzip muss er was Ähnliches machen, was Tiger Woods jetzt gemacht hat, nur ohne Verletzung, Gott sei Dank. Tiger hat jetzt ja auch ein Jahr lang ohne Trainer versucht, seinen Schwung A an seine körperlichen Voraussetzungen, / Einschränkungen, Rücken-OP, Stichwort, anzupassen und hat aber das auch ohne Trainer gemacht, weil er gesagt hat, ich muss auf meinen Körper hören. Also das ist jetzt gar nicht so unbedingt von außen so zu beeinflussen. Und das müsste jetzt nach dem, was er geschrieben hat, Marcel Siem wahrscheinlich auch eher machen. Ich weiß nicht, ob es ohne Trainer geht. Ich persönlich gehe von aus, dass er zu seinem alten Trainer zurückgeht, der vor diesen ganzen Umstellungen war. Und aber ich denke jetzt nicht, dass er zwingend in der Q-School da jetzt einfach den Schalter umlegt und so spielt wie früher. Das kannst du gar nicht. Du kriegst ja auch das Neue, was du jetzt 3 Jahre lang, wenn auch krampfig versucht hast, kriegst du auch nicht von heute auf morgen wieder raus. Ich denke, dass Marcel Siem damit mehr oder weniger dem umgestellten Spiel trotzdem versucht, jetzt einfach die Tourkarte zu sichern. Das kann auch gehen. Also er hat jetzt schon das Potenzial, da irgendwie vorne irgendwo aufzutauchen. Es ist halt einfach derzeit überhaupt keine Form, in der man ein Turnier gewinnt und schon gar nicht so große Turniere, wie er sie ja schon auch gewonnen hat. Ich erinnere mich an Shanghai und so weiter. Das ist im Moment nicht drin, aber jetzt mal böse formuliert, vielleicht reicht's für die Q-School. Und dann würde ich ihm wünschen, dass er dann einfach die Zeit hat und findet und sich nimmt, um sich zurückzubesinnen und irgendwie sozusagen seinen alten Schwung wiederzufinden und sein altes Setup wiederzufinden. Da muss jetzt aber tatsächlich also sowohl er sich als auch wir ihm die Zeit geben, das erstmal zu implementieren wieder, weil du kannst natürlich jetzt nicht, du kannst ja sagen, okay, jetzt habe ich irgendwie 3 Jahre lang viel zu viel Zucker gegessen, jetzt höre ich ab heute mit auf, das geht, aber du kannst natürlich nicht einen Golfschwung, der jetzt ja auch schon wieder implementiert ist, von heute auf morgen wieder zurück umstellen, das geht auch nicht. Aber ich glaube, das Wichtige ist und der Moment, damit dann auch an die Öffentlichkeit zu gehen, zeigt ja nur, er hat jetzt für sich gar ganz bestimmt herausgefunden, woran es liegt und auch, dass es der falsche Weg ist. Ja. Und an diesem Punkt musst du erst mal kommen. Ich meine, manchmal verrennst du dich tatsächlich in was oder was heißt verrennst du? Du probierst halt was und du bist Sportler und du stellst dich natürlich auch eine Herausforderung und bist halt noch nicht an dem Punkt, wo du sagst, nee, es klappt halt einfach gar nicht so. Ich muss was anders machen. Und den Punkt hat er jetzt erreicht. Das ist ja schon mal irgendwie wahnsinnig wichtig für ihn. Und ich finde es auch gut, dass er das jetzt so offen formuliert. Und jetzt, wie gesagt, ich hoffe sehr, dass er irgendwie jetzt die Q-School noch übersteht und die Karte halten kann. Selbst wenn nicht, soll er sich einfach die Zeit geben und versuchen, back to the roots zu gehen und seine frühere, Fähigkeit zurückzugewinnen, die er hatte. Und er ist ja so ein Spieler, also der hat ja so toll mit einem Golfball umgehen können. Ich meine, er hatte letztendlich immer das Manko, in Anführungszeichen, was ihn auch irgendwo sehr sympathisch macht, dass er halt auch immer wieder dann Rückschläge hatte oder dass halt bei den Runden große Ausschläge nach oben und nach unten waren. Aber im Prinzip ist es ein Spieler, der fantastisch mit einem Golfball umgehen kann. Und das wiederzufinden, würde ich ihm sehr, sehr wünschen. Und dann sehen wir tatsächlich vielleicht die deutschen Farben mal wieder weiter oben auf dem Leaderboard.
Würden wir uns natürlich sehr wünschen. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen und vielleicht ist tatsächlich diese Einsicht dann auch der erste Weg zur Besserung, dass es eben auch ja psychisch einfach dann jetzt ein anderes Gefühl für ihn ist und er mit dem einen abgeschlossen hat und sich an das andere besinnt. Wir werden das auf jeden Fall verfolgen hier bei nurgolf auf meinsportradio.de. Morgen dann mit der sportlichen Aufarbeitung des Turniers in Spanien in Valderrama und damit melden wir uns dann, wie gesagt, als Podcast zurück hier bei nurgolf auf meinsportradio.de. Das alles gibt's zum Download bei uns auf der Webseite, bei iTunes oder mit unserer App für iOS und Android. Und das nicht nur morgen, sondern generell Sport und Golf. Große Nummer hier bei uns bei nurgolf auf meinsportradio.de und bei meinsportradio.de. Desiree, vielen Dank.
Gerne.
Hallo, mein Name ist Florian Fritsch. Ich bin European Tour Professional und ihr hört meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, wir sind Andreas Thies
und Christian Ömicke von meinsportradio.de Go Snooker.
Regelmäßig berichten wir in einstündigen Sendungen über das Geschehen auf dem Grüntisch.
Dazu gibt es tagesaktuell in der Sportshow auf meinsportradio.de die neuesten Ergebnisse.
Wenn dir gefällt, was wir tun, freuen wir uns über eine gute Bewertung bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.